Ja, das normalerweise sieht es immer so aus, als würde der Prediger überziehen, auch wenn das Vorprogramm zu lang ist. Aber weil die Predigt meistens am Ende ist, dann ist immer er der Böse. Bei Lillis Zeugnis muss ich daran denken, dass es mir ja eigentlich genauso ging. Das heißt, ich war so schüchtern, dass ich deswegen nicht Christ werden wollte, weil ich Angst hatte, dann muss ich reden. Nur bei mir ging es nicht so schnell. Gut, Richard gab es damals noch nicht. Ich musste 3 Jahre auf eine Bibelschule gehen, um dann so weit zu sein, dass ich langsam angefangen habe, auch mal vorne zu stehen und das Wort Gottes weiterzugeben. Und Gott muss immer wieder neu die Kraft dazu geben und den Mut. Wer regelmäßig in den Gottesdienst kommt, der hat das schon mitgekriegt. Oder auch, wer das Programm studiert hat, wer noch keins hat, hinten gibt es noch welche, das Halbjahresprogramm, der weiß, dass wir also in diesen Wochen das Wort einander als Thema haben. Eine Predigtserie über das Wort einander. Von denen, die da gewesen sind, wer kann sich noch an irgendein Predigtthema erinnern, das über das Einander gegangen ist? Sehr gut, vergeben, ermutigen. Das erste ist schon so lange her, das ist schon 3 Wochen her, dass wir das dann vergessen haben. Damit fing es an, mit dient einander, hat Günther gepredigt, dann eben Christian ermutigt einander und letzten Sonntag vergebt einander. Und mindestens der Karl weiß das Thema für nächsten Sonntag, weil er nächsten Sonntag dran ist, mit liebt einander. Einander ist ein ganz wichtiges Wort im Wortschatz der Christen. Und ja, darum geht es eben in diesen Tagen oder Wochen. Charlie Brown und Lucy, die Comicstrips von Charlie Schulz, das hat er einen über das Thema einander. Die Lucy fragt, wozu sind wir hier auf der Erde? Und Charlie sagt, um andere glücklich zu machen. Daraufhin Lucy, und wozu sind die anderen da? Hier wird schon ein bisschen deutlich, dieses Einander. Das ist also nicht nur einer den anderen, sondern sozusagen gegenseitig. Und das heutige Thema, schon erwähnt worden ist, passt natürlich auch dazu, weil auch wieder das Wort einander vorkommt. Und trotzdem gibt es bei dem heutigen Thema einen großen Unterschied zu den anderen. Das ist nicht das gleiche einander. Und ich nehme an, dass euch das nicht so schnell auffällt und deswegen will ich euch ein bisschen helfen. Wenn es heißt, dienet einander, wer soll wem dienen?
Gegenseitig.
Es gibt also nicht nur die einen, die sich bedienen lassen und die anderen, die halt immer dienen müssen, auch wenn es in der Praxis dann manchmal so ist, dass es immer die gleichen sind, die kommen, um Gemeindehaus zu putzen und so weiter. Aber grundsätzlich, einander heißt gegenseitig, jeder jedem. Wenn wir uns ermutigen sollen, wer soll wen ermutigen? Wieder, wahrscheinlich ist es unterschiedlich, nicht jeder braucht zur gleichen Zeit Ermutigung, aber das eine Mal ist es der eine, das andere Mal der andere, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Naja, und letzten Sonntag hatten wir vergeben und auch da ist es wieder gegenseitig, weil jeder von uns irgendwann irgendjemand verletzt, irgendetwas getan hat, wofür er Vergebung braucht. Und so ist es wieder nicht nur so, dass die eine Gruppe der anderen Gruppe vergibt. Und am deutlichsten natürlich liebt einander, dass wirklich jeder jeden lieben soll. Aber wie ist es jetzt mit tragt einander die Lasten? Karl-Heinz hat es ja gerade schon angedeutet. Wenn einer dem anderen die Lasten abnimmt, dann hat er ja keine mehr. Das wäre das eine. Das andere wäre, er hätte dann doppelt so viel, weil er seine eigene auch noch hat. Das heißt, da haben wir jetzt eigentlich ein Problem. Wenn jemand als anderes Lasten tragen soll, oder im schlimmsten Fall jeder soll alle Lasten tragen, dann funktioniert das offensichtlich nicht. Und es würde in der Praxis so aussehen, ich suche mir jemanden, der zurzeit eine sehr leichte Last hat und sagt, darf ich deine Last tragen? Kannst dafür meine Schwere haben. Das, glaube ich, ist nicht, was dieser Text sagt. Das kann nicht gemeint sein. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, auch wenn Manfred Siebold das in seinem Lied sehr richtig biblisch singt, ein jeder trage die Last des anderen. Also jeder soll von einem anderen die Last tragen. Aber das ist nicht, was es bedeutet. Warum? Weil das Wort einander verschiedene Bedeutungen hat. Viele Wörter haben mehr als eine Bedeutung. Und nur weil man eine Bedeutung kennt, heißt nicht, dass diese eine Bedeutung überall zutrifft. Und da muss man sich anschauen, was es vielleicht noch für eine andere Bedeutung gibt. Eine ist, wie gesagt, jeder jeden lieben, dienen, vergeben und so weiter. Aber manchmal, wenn wir das Wort auch in der Bibel jetzt anschauen, kann es das nicht bedeuten. Zum Beispiel schreibt Lukas, als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten. Vielleicht eine etwas leichter verständliche Übersetzung sagt, inzwischen waren die Menschen zu Tausenden herbeigeströmt. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Jeder, jeden. Das ist logistisch ziemlich schwierig. Und bei ein paar tausend Leuten würde das sehr lange dauern. Und es ist also eindeutig, das kann es nicht bedeuten, jeder jedem. Sondern in einer großen Menschenmenge treten manche halt anderen auf die Füße. Und hoffentlich tritt der nicht dann gleich zurück auf die anderen Füße, dass eben einander auf die Füße getreten wird. Oder noch deutlicher in der Offenbarung, ganz anderer Kontext, aber dasselbe Wort. Es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten. Das ist jetzt Schlachter, deswegen nimmt er das Wort Schlachten wahrscheinlich. Aber andere übersagen, dass sie sich gegenseitig töten sollen. Nun, zwei Leute, das geht. Da haben wir sogar in der Bibel eine Geschichte, wo das passiert. Wo zwei sich gegenseitig nehmen und gleichzeitig das Schwert reinstoßen. Also zwei können sich gegenseitig töten, aber mehr wird schwierig. Also offensichtlich wieder, sie töten sich gegenseitig, sie töten einander. Heißt nicht jeder jeden, sondern heißt gewisse andere. Ein anderer Vers, wo das auch noch vorkommt, der sehr oft missverstanden wird, deshalb, weil das Wort einander falsch verstanden wird. Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Jeder soll sich jedem unterordnen. Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt dann sogar, eben im Englischen, Submission is for husbands too, Unterordnung ist auch für Männer. Ach, ich bin sicher, dass manche Frauen nachher das gerne borgen möchten. Das hören wir gerne, weil die Unterordnung der Frau, das ist also ein ganz heißes Thema und naja, die Feministen kämpfen schon lange dagegen und viele andere auch. Aber was bedeutet dieser Vers hier? Ordnet euch einander unter. Das ist ja die Einleitung für die sogenannte Haustafel, wo also Paulus gewisse Regeln für das Zusammenleben in der Familie, im Haus gibt. Und dann hat er dort drei Gruppen. In den nächsten Versen, bis Kapitel 6, Vers 9, da wird deutlich gesagt, dass Frauen sich den Männern, ihren Männern, unterordnen sollen. Dann Kinder ihren Eltern und dann eben Knechte ihren Herren. Meines Wissens gibt es noch kein Buch, Unterordnung ist für, auch für Eltern. Aber auch noch nie eine Predigt oder einen Artikel darüber gelesen. Über das andere sehr viele, dass Männer sich auch unterordnen müssen unter Frauen, unter ihre Frauen. Aber dass Eltern sich unter ihre Kinder unterordnen müssen und Chefs unter ihre Untergebenen, das komischerweise, aber es ist wohl ein anderes Thema. Nun, zugegeben, das Thema Unterordnung ist leider oft völlig negativ verstanden worden und deswegen haben die Feministen den Begriff umgedeutet oder sogar abgeschafft, aber das ist heute nicht unser Thema. Aber was Paulus deutlich macht in Epheser 5, 21 ist, einander unterordnen heißt, Es gibt gewisse Gruppen, die sich gewissen anderen Gruppen unterordnen sollen. Und dann gibt er die drei konkreten Beispiele, wie das in der Praxis auszusehen hat. Und so ist es jetzt auch mit den Lasten. Nicht jeder soll die Lasten jedes anderen tragen, sondern gewisse Leute sollten die Lasten gewisser anderer Leute tragen. Und so heißt es jetzt in unserem Text, Galater 6, Vers 1 und 2, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Der Kontext ist also hier ein Bruder oder eine Schwester, die von einer Sünde ereilt wird, übereilt wird, die in Sünde fällt. Also nicht bewusst in Sünde lebt, das ist ein anderes Thema, was andere Stellen behandeln, aber jemand, der in Sünde fällt, nicht absichtlich, er wird übereilt, es passiert und er kommt erst im Nachhinein vielleicht drauf oder er braucht jemand anders, der ihn drauf aufmerksam macht. So, wenn das passiert, dann, das ist die eine Gruppe, sagt er zur anderen Gruppe, ihr, die ihr geistlich seid, ihr sollt ihm wieder in Sanftmut und zurecht helfen. Das ist das Ziel. Übrigens auch bei dem, der in Sünde lebt, ist das Ziel, nicht der Ausschluss, sondern ihn zurecht zu bringen. Das Wort ist ein Wort, das verwendet wird für das Einrenken oder Zurechtbringen von Knochen, die gebrochen sind. Haben wir schon vieles getan, aber Knochen habe ich mir noch keinen gebrochen, deswegen weiß ich nicht, wie schmerzhaft das ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schmerzhaft ist. Aber es ist notwendig. So ist es auch, wenn ein Bruder oder eine Schwester in Sünde fällt. Dieses Zurechtbringen kann schmerzhaft sein, aber es ist notwendig. Interessant ist in diesem Text der Wechsel von der Mehrzahl, helft ihr, und im nächsten sagt er, aber gib Acht auf dich selbst. Warum? Weil auch die, die geistlich sind, in der Gefahr stehen, natürlich, zu fallen, in Sünde zu fallen, wie Paulus es in 1. Korinther 10 sagt. Wer daher meint, er stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Da ist also kein Platz für Überheblichkeit, kein Vergleichen. Das tun die Gesetzlichen gern. Galaterbrief geht ja sehr, sehr viel um die Gesetzlichen, um die Juden, die auf das Gesetz gepocht haben. Und es ist also kein Platz für Überheblichkeit. Denn, sagt er dann weiter, wenn jemand sich einbildet, etwas zu bedeuten, obwohl er doch nichts darstellt, betrügt er sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Tun. Dann mag er stolz auf sich sein, ohne sich über einen anderen zu erheben. Denn jeder hat genug an seiner eigenen Verantwortung zu tragen. Gesetzliche, wie gesagt, vergleichen sich gern. Das klassische Beispiel ist der Pharisäer, der Gott dankt und sich eben vergleicht und sagt, dass er eben nicht so ist wie die anderen Menschen, wie dieser Zolleinnehmer dort, der da im Bild hinter ihm steht und sich an seine Brust schlägt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Es ist immer leicht, jemand zu finden, der schlechter ist. Die Chance, dass man selbst der schlechteste Mensch der Welt ist, ist also nicht so groß. So, es gibt immer Leute, die schlechter sind, mit denen man sich vergleichen kann. Aber das führt zu Hochmut. Unser Text ist Galater 6, Vers 1, aber Paulus hat ja keine Kapitel geschrieben. Und der letzte Vers in Kapitel 5, der also offensichtlich hier einen Zusammenhang darstellt, und der sagt, wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen voreinander groß tun, uns damit gegenseitig herausfordern oder einander beneiden. Also darum geht's, dass wir uns richtig einschätzen. Aber, müssen wir wieder genau lesen, da steht nicht, wenn jemand sich einbildet, etwas zu bedeuten, dann betrügt er sich selbst. Sondern, da steht, wenn jemand sich einbildet, etwas zu bedeuten, obwohl er doch nichts darstellt, betrügt er sich selbst. Nun, das klingt jetzt wieder sehr unangenehm. Jemand, der nichts darstellt. Nun, ich denke, hier ist keine Wurmtheologie. So, ich armes Würmchen, ich bin nichts, ich kann nichts und ich habe nichts. sondern Paulus macht an vielen Stellen deutlich, dass Gott uns Gaben gegeben hat, aber dass wir uns nicht darauf einbilden können, wie er es im 1. Korinther 4 schreibt. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du damit dann an, so als ob es kein Geschenk wäre? Es geht also in der Bibel nicht darum, dass wir möglichst niedrig von uns denken und eben immer so tun, als könnten wir nichts und hätten nichts und wären niemand, sondern dass wir uns richtig einschätzen. Wie es in Römer 12 sagt, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch auf, zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Paulus demonstriert das ja sehr oft in seinen Briefen, dass er nicht sagt, ich bin nichts, ich kann nichts, sondern er sagt an einer Stelle, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Im gleichen Kontext sagt er aber nicht ich, sondern Gottes Gnade durch mich. Und deswegen sagt er weiter in Galater 6, jeder prüfe sein eigenes Tun, dann mag er stolz auf sich sein, ohne sich über einen anderen zu erheben. Denn jeder hat genug an seiner eigenen Verantwortung vor Gott zu tragen. Nun, in dieser Übersetzung fällt es nicht auf, aber in Luther und manch anderen wörtlicheren Übersetzungen scheint hier ein Widerspruch zu sein. Denn dort steht in Vers 5, denn jeder wird seine eigene Last tragen. Aber, falls wir uns noch erinnern können, in Vers 2 hieß es aber doch, einer trage des anderen Last. Also was jetzt? Sollen wir unsere eigene Last tragen oder sollen wir die Last des anderen tragen? Nun, im Griechischen stehen dort zwei verschiedene Wörter und deswegen ist es auch gut, wenn die Übersetzungen das deutlich machen, dass es zwei verschiedene Wörter sind. In Vers 2 geht es um die schwere Last, die, unter der wir leiden, unter der wir ja, stöhnen und die schwer zu tragen ist. In Vers 5 ist ein Wort, das auch manchmal das bedeutet. Aber in diesem Kontext kann es das nicht bedeuten, sondern dort hat es eine andere Bedeutung. Nämlich ist es das Bild, das zum Beispiel die Ausrüstung eines Soldaten ist eine Last, die er tragen muss. Und da ist deutlich, da muss jeder seine eigene tragen. Das gehört dazu. Oder ein Straßen- oder in dem Fall ein Strandhändler, der eben sein Paket, seine Last tragen muss. Also ich nehme an, also Strandhändler zumindest gab es damals noch nicht. Aber eben das ist das Bild. Und deswegen denke ich, übersetzt hier die meisten neueren Übersetzungen richtig, wenn sie von seiner eigenen Verantwortung reden. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wie es wieder im 2. Korinther heißt. Wir alle müssen vor Christus erscheinen, wenn er Gericht hält. Dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes. Also diese Last, die wir hier tragen, das ist die Verantwortung, die wir haben, die jeder Einzelne hat und die ihm auch niemand abnehmen kann. Dann scheint Paulus einen Gedankensprung zu machen, denn im nächsten Vers heißt es, wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Und wir müssen ganz nüchtern sagen, das kann sein, dass hier gar kein Zusammenhang besteht. Dass Paulus eigentlich alles geschrieben hat, was er so schreiben wollte, über eben die Gesetzeslehrer und die Leute in Galater, bei den Galatern. Und dann, fiel ihm noch was anderes ein, das gehört auch noch dazu. Wäre eine Möglichkeit, würde auch nichts dagegen sprechen. Aber ich denke, dass er trotzdem hier keinen Gedankensprung macht, sondern dass er jetzt an noch eine andere Art der Last denkt. Und das ist die Last eben derer, die das Evangelium verkündigen. Und die andere im Evangelium unterrichten. Das ist eine andere Art von Last. Unter anderem eine finanzielle Last. Und darüber schreibt Paulus sehr viel in anderen Briefen. 1. Korinther 9 sagt er, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, die das Evangelium verkündigen, auch vom Evangelium leben sollen. Er hat manchmal aus bestimmten Gründen nicht so gehandhabt, aber im Großen und Ganzen hat es auch er so gemacht. Und er sagt, das ist also völlig klar, so soll das funktionieren. Denn schon die Schrift sagt, du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden. Und wer arbeitet, hat Anspruch auf Lohn. Dieses Zitat aus 5. Mose braucht er sogar zweimal, einmal im Korintherbrief und einmal im Timotheusbrief. Das war immer so offensichtlich sehr wichtig. Keine Angst, damit werde ich jetzt nicht sagen, also ihr müsst mich bezahlen für diese Predigt, obwohl das ja hier so klingen könnte. Ich erwarte also nicht bezahlt zu werden. Wir haben zwei andere Gemeinden, die das machen, die uns bezahlen oder persönliche Partner, die unsere Arbeit finanzieren. Das ist also so ein bisschen, wie Paulus im 2. Korinther sagt, andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Aber das stimmt nicht ganz, weil sie zahlen uns nicht hauptsächlich für den Dienst hier in der Gemeinde, sondern für unseren Dienst bei Wycliffe. Aber eben andere Gemeinden, die uns also unsere Arbeit ermöglichen. Ich denke aber, dass auch Günther oder Karl oder Georg nicht erwarten, dass sie für ihre Predigten bezahlt werden. Warum? Weil sie nicht darauf angewiesen sind. Weil sie entweder einen Beruf haben oder eben eine Pension. Und sie sind also nicht darauf angewiesen. Und deshalb ist klar, heißt das jetzt nicht immer, wenn jemand predigt, muss er Geld kriegen. Aber wenn jemand darauf angewiesen ist, und das wären eben Christian und Martin, die das hauptberuflich machen, dann ist also völlig klar, dass das hier gilt. Und dass wir, die wir unterrichtet werden, von unseren Möglichkeiten her, von unserem Hab und Gut her, von unseren Finanzen her, sie unterstützen. Und ganz nebenbei, das Ziel ist also nicht so wenig wie möglich, damit sie demütig bleiben, sondern dass wir auch hier großzügig sind. Ich bin im Beirat der Religionslehrer, für freikirchlichen Religionslehrer. Da haben wir diese Woche ein paar Bewerbungen angeschaut. Das ist ein junges Ehepaar aus Deutschland. Im Moment arbeitet er in einer Arbeit, wo er nichts gelernt hat. Also er hat vieles gelernt, aber für diese Arbeit hat er nichts gelernt und verdient 1.800 Euro netto. Und jetzt kommen sie dann bald nach Österreich und werden in einer Gemeinde mitarbeiten, wo er sehr viel gelernt hat und Theologie studiert hat und so weiter. Dort kriegt er dann 1.200. Das ist jetzt kein negatives Beispiel, weil ich verstehe, es ist eine verhältnismäßig kleine Gemeinde. Die können sich vielleicht wirklich nicht mehr leisten. Und es ist einfach beeindruckend, dass jemand bereit ist, einfach so 600 Euro zu streichen und zu sagen, damit ich das Evangelium verkündigen kann, will ich das tun. Nun, dass dieses Prinzip, dass Finanzen etwas mit Geistlichem zu tun haben, macht Paulus ja dann nochmal deutlich. Wenn wir geistlichen Samen unter euch ausgestreut haben, ist es dann zu viel erwartet, wenn wir natürliche Gaben von euch ernten? Das geht in beiden Richtungen. Das ist ein Grund, dass ich nächsten Sonntag nicht hier bin und die nächsten drei Sonntage nicht hier bin, weil Erna und ich nach Bremen fahren, in die Gemeinde, die uns eben schon seit 40 Jahren finanziell unterstützt. Damit, sie waren all diese Jahre ein Segen für uns, finanziell gesehen, Gebet natürlich auch. So wollen wir ein Segen für sie sein und dort halt eine Bibelwoche halten und predigen und so weiter. Das heißt, es ist eine wechselseitige Beziehung, die Paulus also hier deutlich macht. Er redet also dann von diesem Samen, von diesem Prinzip des Sehens und sagt weiter in Galater 6, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Wer auf den Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Das ist ein geistliches Gesetz, glücklicherweise nicht nur ein geistliches, sondern auch ein natürliches. Wenn der Bauer Weizen sät, dann wird er Weizen ernten. Das wäre ein großes Durcheinander, wenn jeder Bauer ganz was anderes ernten würde, als was er gesät hat. Das ist also Gottes Gnade, dieses Gesetz von der Wirkung, von der Auswirkung, wenn wir eben sehen. Nun, es ist klar, wir sehen alle. Wir sehen alle jeden Tag verschiedene Dinge. Die Frage ist eben, wo wir sehen und wie viel wir sehen. Hier sagt er von wo. Wir können auf unsere Selbstsucht sehen, wenn wir das praktische Beispiel des Gelds nehmen. Wir können all unser Geld für Dinge ausgeben, die uns wichtig sind, die uns Spaß machen, die was immer, die uns nach außen einen besseren Status geben. Oder wir können unser Geld für geistliche Dinge einsetzen. Das ist also das Wo, und das andere ist natürlich dann noch auch das Wie viel. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Und das bezieht sich jetzt, denke ich, dann auf die geistlichen Dinge. Es ist also kein Grund, mehr Geld in ein tolles Auto zu investieren, um mehr zu ernten, sondern mehr ins Reich Gottes zu investieren. Das Problem bei diesem Prinzip der Saat und Ernte ist, dass da eine Zeit dazwischen liegt. Jesus sagt in Johannes Evangelium, sagt ja nicht, es sind noch 4 Monate bis zur Ernte, aber ja, manchmal ist es viel länger. Und im Reich Gottes ist es manchmal Jahrzehnte, und manchmal werden wir die Ernte erst in der Ewigkeit sehen. Und deswegen ist die Gefahr, dass wir müde werden, wie es dann hier heißt. Wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen, falls wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören, dass wir nicht müde werden. Das gleiche Wort gebraucht Jesus oder Lukas, indem er das Gleichnis Jesu einleitet, wo es heißt, eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Und das ist das gleiche Wort. Müde zu werden, aufzugeben, einzuschlafen. Das ist das Problem. Ich denke, wenn wir jede Gebetserhörung sofort sehen würden, dann müssten wir unsere Gemeindegebetsstunde hier unten halten. Ja, denn dann wäre der Saal voll. Aber weil wir es oft nicht sehen, werden wir müde und hören auf zu beten. Beim Reach-Out-Team habe ich am Donnerstag ein bisschen über dieses Thema geredet und ein Beispiel gehabt, wo jemand, der ein Volk in Brasilien nur ganz kurz gesehen hat, dann aber gleich weitergegangen ist, weil die so gefährlich aussahen und er ihre Sprache nicht konnte und sie seine nicht konnten. Aber er fing dann an zu beten für dieses Volk. Über 40 Jahre lang hat er für dieses Volk gebetet. Und Gott hat sein Gebet erhört, das wusste er zuerst gar nicht. Er hat angefangen zu beten, dass Gott jemand hinsendet. 10 Jahre bevor der Missionar geboren war, der dann 30 Jahre später hingegangen ist. Es ist leicht, müde zu werden, wenn wir keinen Erfolg sehen. Dasselbe gilt für Evangelisation auf der Straße, wie es Timo schon gesagt hat. Der Same ist gestreut. Er wird vielleicht viel später aufgehen. Wissen wir nicht. Es ist nicht unsere Geschichte, sondern hier der Text sagt, wenn die Zeit gekommen ist. Und so ist es auch mit dem Geld. Wenn Gott uns regelmäßig Kontoauszüge schicken würde von unserem Schatz im Himmel, dann würden wir unser Geld ganz anders investieren. Aber weil das irgendwie so alles nebulös ist und ja, wir sehen nichts und irgendwie vergessen wir es und glauben es vielleicht auch gar nicht, dass es tatsächlich Schätze im Himmel gibt, die sich dort ansammeln, sogar mit Zinsen, sagt die Bibel, wenn wir das Geld dort investieren. Und so ist also die Herausforderung, wie Paulus sagt, wir leben ja noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Und das macht den großen Unterschied aus, dass wir als Christen wissen, dass es noch eine andere Zeit gibt, eine Ewigkeit gibt. Meine Predigt ist also noch nicht so lang, dass es in die Ewigkeit geht. Da muss ich an einen Priester denken auf den Philippinen, der sich bekehrt hat und dann hat er Gelegenheiten. Also er ist dann ausgetreten aus der Kirche und hatte aber dann Gelegenheiten in Klostern und überall zu reden. Und einmal hat er ihm auch schon lange geredet und dann hat er festgestellt, er hat seine Uhr vergessen. Und dann hat er das gesagt, also, tut mir leid, ich habe meine Uhr vergessen. Und dann sagte eine Nonne ganz nüchtern und sachlich, es war nämlich ein Armutsorden. Uhren haben wir auch nicht, aber Kalender haben wir. Also keine Angst, es wird noch am Sonntag zu Ende gehen, denn ich bin schon ziemlich am Ende, oder die Predigt besser gesagt ist am Ende. 2. Korinther 4,18. Ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit, das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Ich denke, dass das ein zentraler Vers ist für unseren Alltag, den wir so leicht vergessen. Wir sind so leicht gefangen genommen von dem Sichtbaren in jeder Hinsicht. Und Paulus sagt, na, aber es gibt noch was anderes. Es gibt noch etwas Unsichtbares und das bleibt ewig. Und das ist, denke ich, was Paulus uns hier in diesem zweiten Teil dieses Textes eben ermutigt, daran zu denken, was wir hier in diesem Leben sehen, werden wir mal eine ganze Ewigkeit ernten. Das kann und soll unser Leben verändern. Ich möchte noch zum Schluss beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns das in deinem Wort offenbart hast, dass wir wissen dürfen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass wir sogar wissen dürfen, wie das aussieht, zum Teil zumindest, dass wir wissen dürfen, dass das, was wir hier tun, nicht vergeblich ist, sondern dass du uns gebrauchen willst, um dein Reich zu bauen, indem wir unsere Zeit investieren, indem wir beten, indem wir anderen von dir sagen, indem wir Geld geben, damit andere hinausgehen können und das Evangelium verbreiten können. Und für das alles, Herr, was du uns ja geschenkt hast, was ja nicht von uns kommt, sondern das dürfen wir verwalten und einsetzen. Und du wirst uns dafür noch belohnen. Herr, ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Und dass wir nicht an das auf dieser Erde denken, sondern, wie dein Wort sagt, dass wir an das denken, was droben ist, wo Christus sitzt, zu Rechten des Vaters. Amen.